Die 80er, der Musikpodcast.
Hallo, schönen guten Abend zur Formel 1. Hier ist endlich die Premiere.
So, erster Neuzugang in Deutschland, die Nummer 65, The Eurythmics.
Von 0 auf 37, eine Schnulze, aber was für eine schöne. Das Lied kann man wirklich bei allem hören, was Spaß macht. Hier ist Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good.
Die Beastie Boys neu platziert auf 42, You Gotta Fight For Your Right To Party.
Einen ganz heißen Tipp habe ich noch, die Musik der Formel 1 von der Schweizer Gruppe Yellow. Höchster Neuzugang in Deutschland diese Woche von 0 auf 12, The Race.
Weißt du noch, Formel 1?
Ja, ich kann mich noch erinnern, tatsächlich.
Hast du geguckt?
Ja, auch. Gelegentlich. Ich war nicht so ein großer Fan davon, aber ich habe es natürlich geguckt. Also wer hat damals nicht Videos geguckt? Ich meine, das war eine optische Offenbarung, das muss man ja schon sagen.
Der große Peter Illmann, Stefanie Tücking, genau. Und Kai Böcking, ja. Die haben wir eben gehört. Und wir wollen uns ja heute unterhalten über die Videorevolution, die Musikvideorevolution in den 80ern. Das hat ja bei uns mit Verspätung, mit Formel 1 1983 angefangen.
Aber man muss halt auch sagen, dass das die Welt damals schon verändert hat. Los ging es ja eigentlich mit MTV, also Music Television. Das war exakt 81 mit Video Killed the Radio Star.
Von den Buggles.
Von den Buggles. Und das war quasi das Motto, was MTV damals ausgegeben hatte. Denn es ist eigentlich an unser schönes Medium eine Kampfansage gewesen.
Ja,
denn bis dahin hatten wir ja eigentlich da, sagen wir mal, die Hosen an. Wir waren entscheidend für den Erfolg von Musik, für die Plattenverkäufe damals noch. Und dann kam eben das Video dazu und das machte dann sich auch, das merkten dann die Plattenfirmen relativ schnell, dass ein gut laufendes Video sich auf die Verkaufszahlen intensiv auswirkte.
Und wir reden heute drüber, wie das Musikvideo in den 80ern ja die Musikwelt total umgekrempelt hat. Also bin gespannt, was da heute rauskommt bei unserem Podcast über die Musikvideos der 80er. Und wir haben, kann ich schon verraten, auch mit Peter Illmann gesprochen, dem ersten Moderator von Formel 1, was der so aus der Formel 1-Zeit erzählt und wie er das einschätzt. Und du hast Platten mitgebracht, beziehungsweise wir beide.
Ja, klar. Und ich fange an heute, oder?
Ja.
Ja, gerne. Und ich habe natürlich was mitgebracht. Du weißt ja, Sting spielt
bisschen
in meiner Playlist irgendwie schon eine gewisse Rolle. In dem Video, aber nur am Rande. Denn es geht jetzt um Dire Straits und Money for Nothing. Und da hat ja ganz am Anfang die erste Zeile hat ja Sting,
ja, stimmt,
dazu beigetragen. Also I Want My MTV, das ist von Sting.
Ja, das Gitarrensolo muss jetzt nochmal sein. Sorry.
der berühmte Einstieg mit Sting, der war irgendwie durch Zufall im Studio und hat dann diese Zeile halt gesungen, hat aber auch im Chor nachher mitgesungen noch ein bisschen. Eigentlich ja verrückt, denn es ist eigentlich, es geht ja um diese Möbelpacker, die sich darüber aufregen, dass sie bei MTV sehen, wie irgendwelche Stars gepampert und gepudert werden und kriegen auch noch die schönsten Frauen ab und haben sich darüber geärgert, dass sie halt parallel dazu irgendwelche Sachen rumtragen müssen, die berühmte Geschichte. Eigentlich also eine Kritik am Music Television, aber totalen Erfolg damit gehabt.
Ja,
Vor allem im MTV dann letzten
Endes. Ja, klar, ne? das hat ja echt so eine ironische Komponente. Und die Dire Straits hatten ja auch einen unheimlichen Erfolg mit dem Ding. Also auf der einen Seite machen sie es über das Musikfernsehen,
ja, ja.
Und über die Musiker, die Geld mit nix verdienen und die Weiber noch oben drauf kriegen, Zitat. Und dann, glaube Video des Jahres 86.
Ja, das war natürlich auch spektakulär, weil damals war ja diese Computeranimation noch nicht so weit verbreitet. Und in diesem Video sind diese Möbelpacker ja so eine Art Zeichentrickfiguren. Ganz primitive Videospielfiguren, könnte man sagen, oder?
Ich habe mir das neulich auch nochmal angeguckt und es sieht ziemlich primitiv aus.
Ja, aber für damalige Verhältnisse war das natürlich wow. Also eine Zeichentrickfigur, die quasi als 3D animiert wurde, das war super, also das kannte man nicht.
Um das nochmal zu erklären, mit dem I Want My MTV, wo das eigentlich herkommt, das war der Werbeslogan von MTV, genau, wo die ganz viele Stars von Pete Townsend von The Who über Sting selber mit The Police bis hin zu Cyndi Lauper, die dann alle vor der MTV-Kamera gesagt haben, sagt euren Kabelanbietern, ihr wollt MTV sehen. Und so klang das dann Anfang der 80er.
I want my MTV!
I want my MTV!
I want my MTV!
All right.
I want my MTV!
I want my MTV!
24 hours a day on cable TV.
I want my MTV, MTV, MTV!
Yeah, too much is never enough.
Also zu viel ist nie genug. MTV.
Wer waren das alles? Weil wir es ja gar nicht gesehen haben. Nee, ein paar habe ich erkannt, aber...
Es war Sting und The Police dabei, es war Pete Townsend dabei, es war David Bowie dabei, es war Cyndi Lauper dabei und ich glaube, Billy Idol war auch dabei. Ja, ja.
Junge, eine illustre Runde. Ja, die Kampfansage ans Radio.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall ein Thema und die Videorevolution ist bei uns zwei Jahre nachdem MTV erstmal an der Ostküste in Amerika losgegangen ist, dann bei uns auch gestartet mit der Sendung Formel 1, haben wir am Anfang die Collage schon gehört. Wir haben mit dem ersten Moderator dieser Sendung, Peter Illmann, gesprochen und haben ihn gefragt, was hat sich denn ja mit dem Siegeszug des Musikvideos dann im Business verändert, als zur Musik auch immer noch Filmbilder dazukommen mussten. Was hat sich da verändert?
Das hat sicherlich für viele Künstler einen Vorteil gehabt, die vielleicht gar nicht mal so richtig gut singen konnten oder sich nicht selber so gut inszenieren konnten, weil das Video hat ja geholfen, dass Künstler, die mussten ja nicht einmal gut tanzen können, weil man konnte ja durch Aufnahmen, durch Videotechnik jeden Menschen sozusagen in ein perfektes Bild setzen und durch Schnitte und durch Kamerafahrten Bewegung erzeugen, die vielleicht gar nicht da war. Aber für die Künstler, die sowieso gut performt haben, war es natürlich zusätzlich nochmal ein Auftrieb, dass sie diese Performance perfekt inszenieren konnten und sich natürlich selber auch perfekt präsentieren konnten, ganz klar.
Also mit anderen Worten, Talent war nicht alles, als die Musikvideos kamen, sondern Hauptsache mal halt gut ausgesehen oder so.
Ja, das hat ja schon immer eine Rolle gespielt, dass Künstler gut aussehen. Das ist ja nun mal so. Aber wobei natürlich die Inszenierung dieser Videos war ja nicht nur tänzerisch. Also die haben sich ja kleine Filme einfallen lassen, um den Künstler besser darzustellen. Und die Budgets wurden noch immer größer, muss man ja auch sagen. Also die Plattenfirmen haben da richtig gemerkt, wenn das Video gut war, dann lief der Verkauf und da haben die richtig investiert.
Also ich erinnere mich da 83, 84, da kam ein Video raus von den Cars. You Might Think. Und das ist für mich eines der großartigsten Dinge überhaupt. Und das passt schon so ein bisschen in das, was Peter Illmann gerade gesagt hat, weil der Rick Ocasek ist ja nicht so jetzt so naturschön, würde ich mal sagen.
Hast du schön gesagt.
Der sieht ja schon ein bisschen strange aus, beziehungsweise sah, er ist ja leider schon gestorben. Und der sah so ein bisschen nerdy aus, aber die haben ein ganz tolles Video gemacht. Wir hören gerade mal kurz.
Aber seine Freundin, ne? Ja. Susan Gallagher.
Ja, okay.
Die sah wiederum ganz gut aus.
Ja, das ist aber oft so, ne? Model schön.
Die war ja auch drin im Video, genau.
Das ist seine Angebetete, aber wir hören mal kurz in den Song rein. Alles, was ich will, bist du. Und die Band wurde durch so Computeranimation in dem Sinn, waren es nicht, das war ein digitales Videomischpult, das 83, 84 dann in Amerika schon zum Einsatz gekommen ist. Und da hat die Band sich in unmögliche Situationen reingebeamt, auf der Seife in der Badewanne als Band gespielt, wenn Rick Ocaseks Freundin in der Wanne sitzt oder Rick verwandelt sich in eine Fliege und landet auf der auf der Nase seiner Angebeteten. Also das hat mich damals echt umgehauen. Das war wirklich, wirklich was ganz Besonderes.
Ja, wenn man es heute sieht, denkt man, das ist ein bisschen primitiv, aber damals eine Revolution, das muss man schon sagen. Aber damals gab es ja den Begriff Stalking nicht, weil eigentlich ist das ziemlich gruselig. Also, weil wer ist ja letzten Endes, verfolgt er seine Angebetete ja regelrecht.
Ja, das stimmt. Das
und stimmt. Er ist ja ständig da und sie erschreckt ja, sie betet, die Liebe ist ja doch eine relative Einbahnstraße in dem Video, weil sie ja immer erschreckt. Er ist ja auch, sie sitzt im Kino, guckt einen irgendwie so eine Art Gruselfilm, so einen Trash-Gruselfilm, plötzlich sitzt er neben ihr, dann verwandelt er sich in eine Trash-Gruselfigur, aber damals fand man das irgendwie gut. Hat übrigens... die Kosten, das habe ich nachgeguckt nochmal, 80.000 US-Dollar in der damaligen Zeit.
Ja, das war aber ein mittleres Budget. Also Michael Jackson Thriller zum Beispiel, zu dem kommen wir noch, hat 500.000 gekostet.
Ja, das wurde aber immer mehr. Ne?
Ja,
das,
ja, klar.
Das uferte immer mehr aus. Das 80.000 Dollar war schon, ich meine, die muss man an Plattenverkäufen dann auch erstmal wieder reinholen. Und letzten Endes Plattenfirmen rechnen da ganz eiskalt. Denen geht es darum, dass die Kosten auch wieder reinkommen. Ich glaube, diese Quantil Paintbox hieß das Ding irgendwie.
Das Mischpult?
Ja, genau. Ja. Ja, ja.
Und hast du auch in Nachrichtensendungen überall gesehen, da waren überall diese krassen Animationen, die aber wirklich beeindruckt waren.
Video des Jahres war das.
Zu Recht, finde ich.
Und 5 Awards irgendwie. Also
MTV Music Video Award gab es auch schon, ja. Und manchmal war das ja auch so, dass die Videos erst die Hits gemacht haben. Ne? Also wir haben auch mal Peter Illmann gefragt, gab es denn solche Fälle, wo das Lied alleine vielleicht nicht gereicht hat?
Also das beste Beispiel ist die A-ha, denn die haben zweimal versucht, Take on Me als Single zu veröffentlichen, aber keiner wollte so richtig hören. Erst durch das Video wurde tatsächlich das Ganze ein Riesenerfolg. Ich finde den Titel auch so eigentlich ganz schön, aber anscheinend hat er nicht genug gewirkt. Und das Video war ja eins der aufsehenerregendsten am Anfang, weil das ja total gezeichnet war und gefilmt war. Das heißt, man konnte immer hin und her wechseln zwischen dem gezeichneten und zwischen dem realen Bild. Und das war natürlich für die damalige Zeit schon revolutionär und hat dem Lied unheimlich geholfen. Ich glaube, vor allem auch die englischen Künstler dieser New Romantic-Bewegung, die konnten sich natürlich wunderbar in Szene setzen. Sei es Boy George, der ja nicht für jeden Auftritt so perfekt gestylt sein konnte, wie er das dann für die Videos war. Duran Duran, selbst Duran Duran, die war eine tolle Band, aber ich meine, die Videos, wenn man an Wild Boys zum Beispiel denkt, dieses martialisch gemachte Video. Wild Boys! Wild Boys! Wild Boys! Wild Boys! Wahnsinnig aufwendig mit, ich weiß nicht, Folterinstrumenten und was da alles im Studio war. Das hat natürlich geprägt und ich glaube, dem Titel auch sehr geholfen, denn Wild Boys, durch das Video wurde er zum Mega-Hit, weil jeder sofort an dieses Video gedacht hat, wie toll das gemacht war. Insofern, glaube ich, hat es Bands, die vielleicht mittelmäßigen Erfolg gehabt hätten, zu sehr großem Erfolg geführt durch die Präsenz im Video.
Würdest du dem recht geben? Er sieht das schon teilweise ein bisschen kritisch auch?
Ja, so eine Band wie A-ha, so wahnsinnig, die viele Hits haben die nicht, sind auch, klingen immer sehr ähnlich, sie kopieren sich immer so ein bisschen selbst, aber den Titel fand ich jetzt schon stark, auch als Titel.
Selbst. Ja, klar, aber den Anlauf hat es gebraucht, zweimal gefloppt und da gab es auch ein erstes Video, das total irgendwie kacke, kann man nicht anders sagen, aussah. Mhm. Und dann halt dieses Video, das Zeichentrick und Realwelt kombiniert, ist dann halt wirklich ein optischer Hingucker gewesen.
Ja, klar. Aber wie gesagt, da finde ich, aber funktionierte die Musik dann auch. Aber in der Tat kam da der Erfolg auch über das Video. Das stimmt schon. Da hat er natürlich völlig recht.
Ja, mit Wild Boys erinnere ich mich auch. Das war auch ein aufwendiges Ding. Hat, glaube ich, auch also 1 Million oder mehr gekostet. Wahnsinnig aufwendig in den Pinewood Studios außerhalb von London gedreht. Da wo auch die James Bond Filme entstehen. Aber anderes Thema.
Ja, oder Karma Chameleon zum Beispiel.
Ja,
das war
ja
ein kleiner Film. Spielte am Mississippi irgendwie.
Ja, von
und
Culture Club, ja.
Mhm. Ja, genau. Richtig toll ausgestattet.
Come and go.
toll aufwendige Kostüme. Also das ist natürlich schon
und auch mit einer Aussage, mit einer Aussage, ne? So ja, nach
das
dem
schlechte
Motto,
Karma.
Wenn du Schwarze diskriminierst oder genau. Irgendwie Sklaven hältst oder so. Das ist schon ein politisches Statement auch gewesen. Ist bestimmt in den Südstaaten in Amerika nicht so gut gelaufen, das Video.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Musikvideos in den 80ern, Megastars, die sowieso schon Stars waren, bei denen hat das auch sehr gut funktioniert. Also die sind noch größer geworden, als sie eh schon waren.
Ja klar, da ist natürlich Michael Jackson ganz vorne. Also der war schon groß und dann noch dieses Video von Thriller, das war natürlich schon ein Hammer. Also ich meine, das ist nun wirklich, das war der Meilenstein eigentlich in dieser Videokultur der damaligen Zeit.
Und mal ganz kurz mal reinhören, klar. Das ist ja 15 Minuten lang gewesen und hatte so eine richtige Spielszene am Anfang. Und das muss man erklären, Michael Jackson als Rolle hat ein Date mit seiner Freundin im Auto und gehen dann spazieren. Also spielt irgendwie in den 50er, 60er Jahren. Und er sagt dann, ich bin anders als andere Jungs und Vollmond und er verwandelt sich ja in so eine Art Werwolf. Ist mehr eine Wehrkatze. Wir hören mal ganz kurz rein.
I have something I want to tell you.
Yes, Michael.
I'm not like other guys.
Of course not. That's why I love you.
No, I mean I'm different.
What are you talking about?
Da geht's jetzt los. Ja, das ist eine andere Stelle, wo dann der berühmte Zombie-Tanz kommt, ne? der minutenlang geht, sensationell choreografiert.
Ja, auch wahnsinnig umgesetzt.
Ja, ich habe das damals gesehen, auch in der Sendung Formel 1, lief als Video ungekürzt.
Wie alt warst du damals eigentlich?
Das lief 83, war ich 11.
Okay, also ich war schon ein bisschen größer.
Ja, ja klar, du bist ja...
Älter.
4, 5 Jahre älter.
Ja.
4, 5 Jahre. Aber nein, das hat mich umgehauen. Das war wirklich sensationell.
Ja, ja, ich war ja damals auf so ein bisschen anderem Trip. Ich wollte mehr so richtige Instrumente. Michael Jackson war ich nicht so der Riesenfan von. Aber natürlich diese tänzerische Umsetzung ist der Wahnsinn gewesen. Ich bin von ihm als Sänger nie so überzeugt gewesen. Als Tänzer finde ich ihn großartig. Und diese Choreografien und das Gesamtwerk, ja, weil es ist ja nicht nur das Video ist aufwendig, sondern natürlich auch die Musik ist da unheimlich gut gemacht.
Ja, von Quincy Jones produziert, Wahnsinn. Einer der größten Produzenten der Musikgeschichte überhaupt. Aber da sind wir uns, glaube ich, einig, es ist ein absoluter Meilenstein in der Geschichte.
Ja, ja.
Er hat es auch Mini-Films genannt oder Mini-Movies. Das war kein Musikvideo mehr, das war wirklich ein 15-Minuten-Film.
Ja, ja, weil auch die Musik ja unterbrochen wurde dann mal wieder. Und also das Stück wirkte ja gar nicht mehr als Stück. Das konnte man eigentlich nur erleben, indem man es auch sah. Mhm. Man konnte es nicht nur hören, weil Musikvideo ist ja in der Regel eigentlich nur der Song oder das Lied und es gibt halt Bilder dazu. Und da ging man dann dazu über, das ganz anders zu inszenieren, eben das Lied zu nehmen, es auch wieder teilweise zu zerhacken, andere Sachen reinzumachen, Dialoge, das gab es dann in anderen Videos dann auch. Wurde natürlich auch alles versucht nachzumachen, aber dieses Video nachmachen, das war echt schwierig.
Und übrigens ein berühmter Filmregisseur, der das inszeniert hat, nämlich John Landis, der Regisseur von den Blues Brothers, von Der Prinz aus Zamunda und American Werewolf, der 2 Jahre vorher rauskam. Und er hatte auch die gleichen Tricktechniker benutzt, um Michael Jackson zum Werwolf und Zombie zu verwandeln. Und diese ganzen Tänzer waren dann ja auch Zombies und so. Das war hochkarätig.
Also sie haben keine Kosten und Mühen gescheut.
Das stimmt, ja. Was fällt denn dir noch ein?
Naja, ich meine, was ja auch ganz klar, ich glaube, ein Teil des Erfolgs zum Beispiel von Like a Prayer ist der kalkulierte Skandal im Video.
Ja, genau. Madonna 1989 war das, küsst eine schwarze Heiligenfigur. Manche haben auch geschrieben Jesusfigur, ja, ja, aber es ist eigentlich ein schwarzer Heiliger. Und der wird dann, also die küsst ihn, kuschelt so ein bisschen und der wird dann lebendig. In Reizwäsche tanzt sie vor
Kirche. Also das,
ja, das geht natürlich gar nicht.
Das weiß man in Amerika, wenn man das veröffentlicht, da gibt es Ärger.
Ja,
und
genau,
das war natürlich kalkuliert, klar.
Ja, aber ja. Madonna ist ja durch dieses Like a Virgin Video ein paar Jahre vorher ja erst richtig rausgekommen, ne?
Ja.
Wo sie sich da in auf diesem Bootchen in Venedig da dauernd so lasziv räkelt, das erinnere ich mich auch noch. Das war ja ein Vehikel für sie.
Ja, klar. Oder anderes Beispiel, jetzt gehen wir nach Österreich. Rock Me Amadeus und Genie.
Genie, komm, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass.
Falco, auch wichtig, das Video. Und bei Genie war es auch der kalkulierte Skandal, weil ich glaube, er wusste, dass es, das ist ja immer so, wenn Künstler in ihren Songs die Perspektive wechseln. Man kann über Gewaltverbrechen singen, aber ja, man muss die Perspektive beibehalten. Und wenn man quasi sich aus der Perspektive des Täters in den Song reinbringt, dann wird das immer schwierig, weil man dann nicht genau weiß, die Distanz zwischen der Straftat und dem Künstler.
Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden. Du bist bei mir.
Also dem Song Genie wurde vorgeworfen, dass er sozusagen Vergewaltigung und Mord irgendwie verherrlicht,
ja, genau,
an den Triebtäter verherrlicht. Aber das Video ist im Grunde genommen, wenn du dir das anguckst, das sind lauter Zitate aus Der dritte Mann, also aus dem Thriller-Klassiker, aus Psycho von Alfred Hitchcock, ne, mit dem Bates Motel. Da sind lauter Anspielungen auf Filme drin und wenn man da mit Verstand mal drauf guckt, dann kann man das anders einordnen, aber der Bayerische Rundfunk vorneweg hat es verboten und ich habe damals HR gehört, weil ich in Hessen groß geworden bin und da wurde das dann auch irgendwie groß zensiert und was dabei rausgekommen ist, wissen wir alle, eine Nummer eins. Ne?
Ja, funktioniert.
Ja, funktioniert.
Der
ja,
Skandal, wenn man es anfängt zu zensieren, dann bringt man es eh ins Gespräch.
Also ja, mir fallen auch noch andere ein. Frankie Goes to Hollywood mit Relax, das Originalvideo ist so eine sadomaso-homoerotische Geschichte mit ganz viel phallischen Anspielungen. When you wanna come. Land of Confusion von Genesis mit den Spitting Image-Puppen.
Genau, das war auch schön.
Sensationell.
Und Phil Collins übrigens wollte vorher, war er in so einer Folge aufgetaucht. Da hatten
ja, ja,
die ihn verwurstet.
Ja.
Und das fand er ganz scheußlich.
Ja, weil er so ein kleiner, dicker, kahler Typ
ja, genau,
war, ne?
Ja, er sah nicht toll aus. Ja, ja. Und dann wollte er die sogar verklagen, hat sich dann aber anders überlegt. Und als er dann Land of Confusion quasi als Kalter Krieg-Video drehen wolllte, da hat er sich erinnert an die Jungs von Spitting Images und hat das dann da beauftragt.
Also ich fand's super, vor allem den amerikanischen Präsidenten Reagan damals.
That's one heck of a nurse.
Aber Jump Van Halen, das ist die andere Kategorie. Das,
ja, von etablierten Rockbands,
genau,
die so Performance, also die auf der
da
Bühne
hat man
dann.
Bei den ganzen Hardrockern und so hat man ja eigentlich weniger inszeniert, sondern eigentlich die meistens das tun lassen, was sie konnten, nämlich irgendwie so ihre Songs performen und die Haare wedeln.
Ja, oder David Lee Roth, der dann irgendwelche akrobatischen Sprünge
auf der Bühne macht.
Also
dieses Video von Jump, der Mann kann Spagat, ja?
Ja, das stimmt.
Er hängt dann
auch irgendwie an so einem Touren-Dingensbus. Hat mich so ein bisschen an Helene Fischer erinnert.
Sie haben es wohl wahllos einfach immer wieder gedreht und dann die besten Aufnahmen aus dem Gehopse zusammengeschnitten.
Aber man muss sagen, die Hardrock- oder Heavy-Videos, die waren schon ziemlich mackermäßig, oder?
Wenn ich die Frisuren und die Klamotten heute sehe,
ich könnte so eine Frisur tragen.
Ja,
heute.
Okay, ja, bei mir, ja, bei dir wird es echt eng da.
Ja, bei dir, ich weiß nicht, sieht das mit Grau
mit
gut
Grau aus? Sieht es auch
da
nicht aus.
Siehst du aus wie Edgar Winter.
Ja, nee, da muss man aber auch ein bisschen Dauerwelle machen und so. Also das, aber, ja. Aber ich habe ein schönes Beispiel übrigens für einen Videoskandal mitgebracht, der ein bisschen verrückter ist.
Okay,
das
erzähl.
Mal kurz
yeah,
Billy Ocean, When the Going Gets Tough.
Ah ja, okay.
Hören wir mal rein.
Ja.
Mountain.
sehr schönes Saxophon-Solo.
Ja. Und auch darum geht's. Das ist ja aus einem Film.
Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil. Michael Douglas und Kathleen Turner.
Ist, glaube ich, ich bin jetzt kein Cineast. Ist wahrscheinlich filmisch nicht unbedingt
das der. Das ist so ein Indiana Jones.
Genau, das war ja auch die Zeit. Damals Indiana Jones, Actionfilme irgendwo im Dschungel. Und das war Danny DeVito. Michael Douglas und
Kathleen Turner.
So, und nun macht er mal ein Video zu dem Titelsong When the Going Gets Tough. Der war also für den Film geplant. Jetzt machten die ein Video und haben gesagt, wie machen wir daraus ein Video? Und dann haben sie nichts anderes gemacht. Sie haben eine gespielte Live-Situation genommen, also die Band auf eine Bühne gestellt mit Billy Ocean. Und der Background-Chor, das waren eben die drei Hauptdarsteller. Die sangen da irgendwie so.
Ich erinnere mich. Mhm.
Standen da und sangen das Zeug halt. Und bei dem Saxophon-Solo kommt dann eben Danny DeVito, der kleine Danny DeVito. Und dem haben sie ein großes Bariton-Saxophon, also das größte Saxophon eigentlich in die Hand gedrückt, damit es besonders groß aussieht, obwohl es gar kein Bariton-Saxophon ist, was da spielt. Und er tut dann eben so auf der Bühne, als spiele er dieses Saxophon. Und man sieht den Schauspielern echt an, wie viel Spaß die dabei haben.
Ja, ich erinnere mich an das Video. Ja, und was ist das Problem?
Das Problem ist die englische Musikergewerkschaft. Denn das Video wurde tatsächlich in England verboten, kurzzeitig. Mhm. Und zwar, weil die Gewerkschaft durchgesetzt hat, da wird der Eindruck erweckt, dass jemand Saxophon spielt, der es gar nicht kann. Kein Witz. Das ist so. Es wurde ja so getan, als sei es eine Live-Situation. Und dann spiegelt man eine falsche Tatsache vor, nämlich, dass Danny DeVito Saxophon spielen kann. Der kann es aber gar nicht. Und dann wurde das Video dort untersagt.
Mhm. So. Dann wäre jetzt die interessante Frage, was hätten die mit den Videos von Milli Vanilli gemacht? Die haben ja gar nicht gesungen.
Das wusste man ja aber damals nicht.
Ist jetzt nur ein
wobei es halt um diese gespielte Live-Situation geht. Das war also eine Vorspiegelung, das war mit der Musikergewerkschaft da nicht zu machen. Die war in England relativ mächtig.
Es gab ja in den 80ern auch genügend etablierte Rock- und Pop-Künstler, die schon irgendwie seit den 60ern und seit den 70ern irgendwie dabei waren. Mussten die sich irgendwie auch anpassen an die Musikvideowelt, weil ganz ignorieren konnte man das ja nicht. David Bowie hat das sehr gut gemacht, was ist denn mit anderen?
Dann nehmen wir doch ruhig Peter Gabriel, oder? Das ist ein super Beispiel, weil da wurde es dann auch gleich wieder, wie sich das für einen Peter Gabriel gehört, große Kunst.
Ja, stimmt. Der als er noch bei Genesis war, hat er ja sehr theatralische und pompöse Bühnenshows gemacht, bis er dann raus ist aus der Band 75. Aber das war schon so diese Inszenierung war ja auf der Bühne schon sein Ding.
Ja, aber dann kam Sledgehammer.
Sensationeller Song.
Wahnsinnssong. Also absolut. Da habe ich damals, das war auch eine Offenbarung. Also
für mich
rein
auch
musikalisch.
Das Ganze.
Und diese Arrangements mit den Bläsersätzen.
Ja, und dann diese Chöre, die auch so gospelmäßig
also
sind. Ne?
Ja, so schwarz auch. Ne? Mhm. Ganz lustig, der Trompeter der Band, der das gespielt hat, das war, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, aber es war ein Trompeter, den hatte Peter Gabriel ganz, ganz früher, schon in den 70ern, glaube ich, und in den 60ern, als Trompeter bei einer Soulband gesehen. Und dort hat er ihn spielen sehen und hat gedacht, boah, Musik machen und Soul, das ist irgendwie toll. Und ist quasi darüber dann später und hat sich an den erinnert und hat ihn dann diesen Song da einspielen lassen im Studio. Also auch eine verrückte Geschichte. Aber natürlich das Video, da erinnert man sich auch dran, an dieses Stop-Motion-Ding. Also er war quasi als Gesicht zu sehen. Mhm. Und war aber nicht, es wurde quasi durch Stop-Motion-Technik verfremdet.
Also Einzelbildaufnahmen, genau. Entweder mit Knetmännchen oder anderen animierten Sachen.
Dann fuhr irgendwie ein Zug um seinen Kopf rum und der Song, ich glaube, dass die Schwierigkeit war, diesen Song als Video umzusetzen? Weil er hat natürlich im Text viel, sagen wir mal, anzügliche Anspielungen, ne, an den Vorschlag.
Mit Metaphern für
Sex.
Schweinkram.
Genau. Für Schweinkram, genau. Und wie setzt man das im Video um, ohne dass man irgendwie so Probleme bekommt? Und da haben sie es halt umgangen, indem so eine Stop-Motion, diese Stop-Motion-Technik gemacht. Ich glaube, der hat 16, 17 Stunden hinter einer Glasscheibe irgendwie mit dem Gesicht zucken müssen, der arme Peter Gabriel.
Ja, das muss körperlich echt schlimm gewesen sein. Ja. Aber er sieht immer total gut gelaunt aus in dem Video. Und das ist auch so in der Tat für mich auch so ein Meilenstein. Das macht immer noch Spaß, auch wenn die Technik veraltet ist. Heute würde man das alles mit Computer generierten Sachen machen.
Ja, aber dadurch hat es halt den Reiz.
Ja, nicht, ja, ne? Ja, weil man weiß, da haben die Leute monatelang dran gearbeitet. Und da gibt es doch diese Szene, in der so ein Huhn, so ein nacktes Huhn irgendwie auf der Bühne dann zu einem Solo irgendwie so herumwirbelt.
Genau.
Und ich habe mal gelesen, die haben ein echtes Huhn genommen, das sie dann irgendwie so animiert haben, und nach 3 Tagen unter der Scheinwerfersonne hat das Ding angefangen zu stinken, und die haben, ich meine, Huhn nach 3 Tagen draußen.
Ja, es war fast gar.
Ja, nicht
das
ganz.
Das nennt man heute garen bei Niedertemperatur.
Die hatten Angst, dass sie Salmonellen kriegen. Also, was für eine Arbeit und was für eine Gefahr sich die Leute da ausgesetzt haben. Die Knetmännchen und animierten Sachen. Mhm. Wer hat Musikvideos eigentlich erfunden?
Ach du, wenn man es genau nimmt, ist szenische Darstellung plus die Musik, dann gehen wir zur Oper. Und Musik, also und Musical natürlich. Also das ist eigentlich, die wurden natürlich jetzt nicht die Idee eines Videos zu machen, aber natürlich, ich nehme eine Szene, eine Darstellung und erzähle sie mittels Musik. Das ist eigentlich eine Idee der Oper und des Musiktheaters. Aber natürlich, ich glaube, das erste Musikvideo, was so also konzipiert ist, gilt eigentlich fast Queen. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the
Fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. Bohemian Rhapsody, ja, ja.
Bohemian Rhapsody, 1975.
Ja, wo die da auch viel so mit frühen Videoüberblendungen und sowas gearbeitet haben.
Ja. Relativ schnell produziert. Das hat nur ein paar Stunden gedauert.
Ja, aber ist in den 90ern, als auch das erste Queen Revival war, ist es auch noch gut so auf Viva und MTV bei uns gelaufen. Ja. Aber es gab
auch in den 60ern schon Experimente.
Ja, ich wollte sagen,
Sonny Bono, Cher.
Ja, und die Beatles haben Strawberry Fields und sowas szenisch umgesetzt als kleinen Film. Ja, und aber darfst du nicht vergessen.
Nein, aber was ja natürlich jetzt auch, letzten Endes der Musikfilm, ist ja auch nichts anderes. Also wenn ich jetzt mir The Wall angucke, es ist doch eigentlich nur ein Musikvideo.
Langes Musikvideo. Ja gut, der Film The Wall kam ja 82 raus. Ich denke mal, man hat das auch gemacht fürs Kino, weil Musikvideos so erfolgreich waren. Da hat man gedacht, warum das nicht lang umsetzen. Aber ja, es ist
Yellow Submarine.
Yellow Submarine, genau. Ende der 60er Jahre als Film rausgekommen. Ich wollte noch über die Pioniere von Musikvideos sprechen. 2 fallen mir ein. Nämlich erstens Aber... Die haben ja 74, 75 schon angefangen, solche kleinen Promo-Films zu machen. Einfach aus dem praktischen Grund, die wollten nicht überall hinreisen zu einer Fernsehshow. Die sind dann mal schnell nach Deutschland für irgendwie Disco Ilja Richter oder auf Los geht's los oder sowas.
Wer war das? Agneta? Die Flugangst hatte?
Ja, Agneta,
wollte nicht fliegen und deshalb war das ganz praktisch, ne?
Ja, die hatte ab 79 hatte die panische Flugangst, weil die mit dem Privatjet mal fast abgestürzt sind über Amerika, ich glaube über Chicago oder so. Und da wurde das wichtiger, aber die haben viel früher angefangen. Also aber definitiv ein Pionier, weil die sehr früh damit angefangen haben, dass es eben praktisch ist, die Sachen in die Welt zu schicken und man muss dann nicht überall auftreten. Und eine andere Band, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nämlich die amerikanische New Wave Band Devo. Whip It von 1980 und da hatten die Jungs von Devo hatten schon ein paar Jahre vorher angefangen, Musikvideos zu machen. Und da das Video ist auch ganz skurril. Also Whip It heißt ja eigentlich Schlag's weg. Also wenn ein Problem ist, dann hau's einfach weg. Und Whip heißt aber auch Peitschen. Und dann haben die in dem Video so ein Cowboy, also haben die so mit amerikanischen Klischees gespielt und haben einen Cowboy genommen, der so einer Frau langsam die Klamotten weghaut. Das ist natürlich extrem sexistisch, aber total ironisch gemeint gewesen.
Ja, das kann man dann immer sagen, ne?
Ja, klar. Und als MTV dann 81 kam, da hatten die wohl schon ein paar Videos, die MTV spielen konnten, und da waren die auch sehr erfolgreich. Und mit dem einer Frau mit der Peitsche die Klamotten weghauen, hatte MTV, die dann so leicht konservativ geworden sind, spätestens dann, als sie national gesendet haben, ein kleines Problem.
Mhm.
Aber
der Song ist auch furchtbar.
Also das muss man so als Postpunk sehen. Das ist nicht dein Ding.
Nee.
Das ist nicht dein Ding.
Nein.
Bei dir machen wir dann lieber Musik von Leuten, die in
das
irgendwelche Blasinstrumente spielen.
Okay, ja.
Also Devo waren sie auch so Protégés von Brian Eno und David Bowie. Also das muss man dann auch dazu sagen. Egal.
Das wiederum würde natürlich sehr für sie sprechen. Ne?
Also das tut es auch. Ja. Du hast egal. Also die New Wave
Szene. Jetzt gefällt mir der Song plötzlich doch besser.
die New Wave Szene hat das also sehr stark genutzt. Auch die ganz großen Duran Duran, Police, Spandau Ballet, ne?
Mhm. Ja, und es war ja aber auch so in der Zeit, dass es auch Videoregisseure gab, die mit Videodreh erfolgreich waren und dann den Sprung ins große Kino geschafft haben.
Ich glaube, berühmtestes Beispiel ist der Regisseur von Highlander. Also es kann nur einen geben, mit Christopher Lambert und Sean Connery, der Australier Russell McCauley, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, der hat für Duran Duran das Wild Boys Video gedreht, der hat für Elton John das berühmte I'm Still Standing, da unten an der Côte d'Azur, wo die Leute alle so umfallen und so mit der am Strand. Tolles Video, das hat er gemacht. Und ganz viele andere auch. Und dann den Highlander-Film eben mit Christopher Lambert und der tollen Queen-Musik hier. Und der hat dann zum Beispiel diese Szene, wo das läuft, da sieht man dann über die Jahre, seine Frau wird alt und stirbt und er bleibt eben jung. Und das war schon auch wie so ein Video inszeniert, ne?
Ja.
Also da hat ganz klar diese Videoästhetik eine Rolle gespielt.
Ja, ich kann mich auch erinnern, damals, das wurde heiß diskutiert, dass diese schnellen Schnitte, die im Video damals aufkamen, dass das fürs Gehirn nicht gut sei.
Ach komm.
Ganz ernsthaft,
dann müsste ich ja kein Gehirn mehr haben.
Ja, das soll ich dazu sagen? Nein, das war natürlich Quatsch, das war natürlich übertrieben, aber wie immer, da gibt es so eine Diskussion, diese schnellen Schnitte, das hat einen, also ich hatte Lehrer in der Schule, die gesagt haben, also wenn ich das 10 Minuten gucke, dann kriege ich Kopfschmerzen.
Mhm.
So, hatten wir kein Problem mit. Ja, aber übrigens, der Regisseur, hast du doch gerade gesagt, ne, Lasse Hallström.
Genau,
der hat glaube ich, auch Filme gedreht, ne? Richtige.
Richtige, ja. Aber The Movie hat er gemacht 1977. Das war ja dann im Prinzip so im Videos in Langform. Also, er hat diese Australien-Tour von ABBA Ende der 70er begleitet. Das kann man noch nicht so richtig zählen, aber zum Beispiel Chocolat, den Film mit Johnny Depp und mit der Binoche, wie heißt du mit Vornamen?
Juliette
Binoche, genau. Den hat er gemacht.
Ja, und vorhin hatten wir ja schon John Landis, ne?
Genau, der Blues Brothers und Prinzess Tamunda und sowas. Bei dem ist es umgekehrt gewesen. Der hat immer zwischendurch Michael Jackson Videos gemacht und ist aber Filmregisseur geblieben. Er wurde von Michael Jackson eben engagiert, weil Michael ein Fan von ihm als Regisseur war. Hat dann aber auch riesen Budgets gehabt für Videos. Also halbe Millionen für Thriller und Black or White hat er auch gemacht dann später. Das hat irgendwie über 1 Million gekostet, 1-2 Millionen sowas. Also schon ein Budget für ein Ding, was irgendwie 10-15 Minuten läuft.
Ja, damals wurde halt mit Platten noch richtig Geld verdient.
Wir gucken mal ein bisschen nach vorne, weil das ist ja alles irgendwie 30, 40 Jahre her. Was ist denn von dieser Videokultur geblieben? Sie hatte nochmal ein Revival in den Anfang der 90er, als bei uns Viva kam und MTV dann auch in Deutschland zu sehen war, das europäische MTV. Und Viva als deutschsprachiger Sender, da ist das bis, sag ich mal, bis Mitte, Ende der 90er ziemlich gut gelaufen, ne?
Also es spielt heute auch eine für die Künstler eine ganz zentrale Rolle nach wie vor. Und zwar eigentlich in der Vermarktung. Weil das hatte ich ja gerade schon angedeutet, Geld verdient hat man damals an Platten. Also man hat ein Video gedreht, machte damit Werbung für Platten, man ging auf Tour, um Werbung für die Platte zu machen, dann sind die Leute losgerannt und haben die CDs gekauft. Heute kauft kein Mensch mehr CDs. Die CD wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich einfach aussterben. Aber man hat ja YouTube. Mhm. Und nun sind die Abrufzahlen für Künstler, was weiß ich, Despacito, mehrere Milliarden Mal mittlerweile abgerufen.
Ed Sheeran, Fonzie Bieber, Katy Perry und so, die haben 5-6 Milliarden Abrufe. Ja, ja.
Und jetzt ist es so, dass eigentlich der Erfolg eines Künstlers, also früher, wenn Plattenfirmen rumgeschrieben haben, das ist eine neue Platte von Künstler XY, der war vorher erfolgreich, der hatte 7 Platin, 3 Goldene und weiß der Geil was. Die Erfolgs Werte, die Plattenfirmen heute rumschicken, sind Instagram-Follower und YouTube-Abrufe. Und das macht nämlich, das funktioniert so, dass letzten Endes ja vor die Videos dann irgendwann Werbung geschaltet wird. Das kennen wir ja alle. Mhm. Und über diese Werbung verdient der Rechteinhaber. Also letzten Endes der Künstler. Und das heißt, die verdienen eigentlich ihr Geld heute mit Streaming. Nicht so viel, aber eben viel mit YouTube. Das macht also spielt eine relativ große Rolle. Aber ich glaube, die Kreativität, die da reinbuttern, ja, ich weiß nicht, müsste ich mich jetzt dann wieder mehr beschweren, ist nicht mehr ganz so hoch wie damals. Experimentieren.
Das hat mich auch interessiert, was Peter Illmann von der erste Formel 1 Moderator zu dem Thema sagt. Also welche Rolle spielen Videos heute? Wir gucken mal, was er sagt.
Es hat sich insofern auch geändert, dass diese Videos, ob sie nun gut oder schlecht sind oder billig oder teuer gemacht sind, durch zum Beispiel YouTube natürlich eine Wahnsinnsverbreitung haben. Das ist völlig richtig, aber ich glaube nicht, dass sie so werbewirksam sind, wie sie früher mal waren, weil meistens werden die Videos ja zu Songs gemacht, die eh schon erfolgreich sind oder erfolgsversprechend sind. Ich glaube nicht, dass die Wirkung noch so groß ist, eine zusätzliche Wirkung, dass man das sich anguckt und streamt, aber dadurch werden ja nicht unbedingt Platten gekauft, sondern vielleicht auch der Song gestreamt, aber nicht unbedingt als Träger gekauft, weil das machen ja heutzutage die wenigsten und das ist ja eben auch das Problem für die Plattenfirmen.
Ja, wie gesagt, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also die Bedeutung für die Künstler ist sehr groß und die Videos kommen meistens gleichzeitig mit Erscheinen des Songs, sind auch die Videos in der Regel fertig.
Das stimmt. Und das Argument, dass man durch Werbung, dass der Rechteinhaber durch Werbung was verdient, ist ja, dann, ist ja egal, wo das Geld herkommt. Das ist einfach eine andere Art, das zu vermarkten.
Ja, ja. Damals war es zum Beispiel so, der deutsche Markt war im Plattenmarkt relativ wichtig. Da haben die Plattenfirmen auch viel investiert. Jetzt ist es so, Klick ist Klick, ob der aus Brasilien kommt oder aus Deutschland. Das ist eigentlich egal. Und deshalb spielen diese Märkte jetzt dafür auch eine ganz große Rolle. Deshalb ist der deutsche Markt dann vielleicht nicht mehr ganz so wichtig. Also da hat sich unheimlich viel getan, aber das Video selbst ist immer noch sehr wichtig und was es heute gibt, ist, es gibt immer das Video, also nehmen wir jetzt mal Ed Sheeran, Shape of You.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow.
Das ist ja irgendwie der Text und die Story, die da im Video erzählt werden, haben nichts miteinander zu tun eigentlich, aber es gibt dann auch noch ein Lyrics-Video dazu.
Damit man den Text mitlesen kann.
Genau, und das spielt auch eine sehr große Rolle. Die werden auch unheimlich oft angeguckt, dass man den Text lesen kann und den Text verstehen will. Das ist heute weiter verbreitet als damals.
Und also manchmal gibt es auch nur das Lyric-Video, das reicht
ja,
dann auch.
Genau, das ist dann reicht auch für Klicks und für Werbung und für alles, was man damit Geld verdienen kann. Letzten Endes, heute beschäftigen sich Plattenfirmen, das habe ich von dem CEO von Universal in Deutschland auch mal erfahren. Er nennt es, wir beschäftigen uns damit, die Musik der Künstler zu monetarisieren.
Das hast du an anderer Stelle schon mal gesagt. Ja,
hatte ich das schon,
hast schon mal gesagt?
Ja, ich finde das einfach ein gutes Wort. Monetarisieren von Musik. Das ist der Job einer Plattenfirma und das machen sie heute halt eher über YouTube.
Wir machen mal einen Strich drunter. Bernd, die Musikrevolution für Musikvideos in den 80ern ist im Grunde genommen weiterhin lebendig.
Ja.
Nur mit was die Künstler dann Geld verdienen, das hat sich verändert.
Absolut. Und letzten Endes mit Musik Geschichten zu erzählen im Text und auch in der Darstellung. Das ist ein uraltes Ding. Ich glaube, die Videokultur, die so in den 80ern angefangen hat, wird es noch ewig geben.
Das sehe ich ganz genauso. Und weißt du, was das Schönste ist? Die ganzen alten 80er-Videos haben durch YouTube ja ein Nachleben. Früher hat man tagelang gewartet, manchmal vergeblich, dass sein Lieblingsvideo gelaufen ist. Und heute geht man einfach, wenn einem mitten im Sommer Bock auf Last Christmas ist, mittlerweile in viele Videos in High Definition remastered und Last Christmas über eine Milliarde Zugriffe.
Aber wenn man heute die Frisuren und die Gesichter dann sieht.
Ist egal.
Ja. Nix. Da schämt man sich ja manchmal.
Es geht doch nichts über Nostalgie.
Okay.
Die 80er, der Musikpodcast. Lob, Kritik, Anregungen. Bernd und ich freuen uns jederzeit auf elektronische Post zum Beispiel. Welches euer Lieblingsvideo damals war? Vielleicht haben wir irgendwas nicht erwähnt, irgendwas vergessen. Mail an die80er@swr1.de. Steht auch nochmal in den Shownotes drin.
Die 80er, der Musikpodcast.